Also, bevor es losgeht, will ich als erstes kurz erläutern, was überhaupt das Fach Geschichte ausmacht und was also Gegenstand des heutigen Vortrags sein soll. Man denkt natürlich erst einmal, dass die Geschichtswissenschaft, wie es der Name schon ankündigt, ganz einfach mit vergangenen Geschehnissen Das ist aber lästig hier. Ich will also zunächst erläutern, was das Fach ausmacht. Ja. Zunächst denkt man als Geschichtswissenschaft, wie es eben der Name schon sagt, ganz einfach mit vergangenen Geschehnissen befasst ist. Mit großen Staatenführern und dergleichen, Geistesgrößen, Kriegen, Revolutionen und dergleichen. Natürlich ist es auch so. Geschichtsbücher sind voll von Geschehnissen dieser Art. Aber das erste Zitat mit der Nummer 0 ist das hier, klärt darüber auf, dass diese Themen nicht die Besonderheit des Faches ausmachen. Es heißt hier, in der Theorie der Geschichtswissenschaft ist schon sehr früh die Auffassung vertreten worden, dass es einen spezifischen Gegenstand der Geschichtswissenschaft nicht gäbe, dass vielmehr nur die Methode die Spezifik ausmache. Geschichte, erfährt man hier also, hat keinen eigenen Gegenstand, sie betrachtet vielmehr alle Gegenstände mit der ihr eigenen Methode. Durch diese Methode unterscheidet sie sich überhaupt von anderen Fächern. Man kann ein und denselben Gegenstand politologisch, soziologisch, psychologisch oder eben historisch betrachten. In der Geschichtswissenschaft geht es also nicht einfach um die Erklärung vergangener Phänomene, sondern um die spezifisch geschichtliche Erklärung aller Phänomene. Natürlich geht es dabei auch und gerade um die geschichtliche Erklärung der Gegenwart. Mit seiner Auffassung von der Welt will der Historiker schließlich einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart leisten. Ein Oxford-Professor sagt ganz einfach, ein guter Historiker hat die Zukunft in den Knochen. Und er will damit ausdrücken, dass die Geschichtswissenschaft kein Orchideenfach ist, das sich einfach mit vergangenem Zeug befasst. Ein gut ausgebildetes Geschichtsbewusstsein ist demzufolge wichtig für das Verständnis der Gegenwart und für die Gestaltung der Zukunft. Geschichte ist für einen Historiker also nicht das, was er erklären will, sondern das, womit alles erklärt werden muss. Geschichtswissenschaft ist kurz gesagt eine eigentümliche Betrachtungsweise der Welt. Um die soll es also im Folgenden gehen. Ihr werdet von mir also nicht alternative Ausführungen zu allen möglichen Fakten und Figuren aus der Geschichte hören. Es geht einzig und allein um die Logik des historischen Denkens und Erklärens, wie man es an einer Universität wie dieser hier antrifft. Bei den Zitaten, die ja ausgeteilt worden sind, kommen natürlich unvermeidlicherweise alle möglichen historischen Personen und Ereignisse vor, vom Willy Brandt bis zum Robespierre und dergleichen. Da möchte ich vorab kategorisch dazu sagen, um keinen von denen geht es hier. Ja. Es geht immer nur um die Weise, Art und Weise, wie diese geschichtswissenschaftlich behandelt werden. Es geht um die historische Methode. Bitte? Also, bevor es losgeht, gebe ich nochmal einen kurzen Überblick über die Argumentation. Wir fangen also mit dem Grundsätzlichen an. Es soll also zunächst um die Grundkoordinaten des historischen Denkens gehen. Hierzu eine Art Glaubensbekenntnis der historischen Weltanschauung und Denkweise. Zitat, es ist nicht abgedruckt, es ist auch sehr kurz. Die Geschichtswissenschaft gründet auf der Überzeugung, dass die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorgeht. Zitat Ende. Dieses Hervorgehen wird uns heute Abend beschäftigen. In ihm liegt der Schlüssel für jede historische Erklärung. Der Grund aller Phänomene liegt für einen Historiker damit immer in ihrer Entstehung. Was das heißt und welche Fehler diese Auffassung einschließt, ist also Thema des ersten Abschnitts. Im zweiten Teil soll es darum gehen, um die Art und Weise, wie diese Entstehung aufgefasst wird. Es geht da um die Konstruktionsprinzipien einer historischen Interpretation. Historiker sehen im Fortschreiten der Zeit immer mehr als das, nämlich einen Fortschritt hin zu einem bestimmten Ergebnis. Geschichte wird grundsätzlich teleologisch interpretiert und mit Sinn aufgeladen, wie es in Fachkreisen heißt. Hier sind also die Begriffe Teleologie und Sinn zu erklären. Geschichte ist Sinn, sagt ein Theoretiker der Zunft kategorisch. Soweit der zweite Abschnitt. Der dritte Abschnitt bezieht sich auf die vorhergehenden und das heißt, Dieser vernichtende Befund, Geschichte ist Sinn, stellt uns nämlich dann vor eine Art Rätsel. Dieses ergibt sich aus den ersten beiden Abschnitten. Historiker beanspruchen zunächst, mit ihrer Methode die Welt zu erklären, dann aber präsentieren sie sich ungeniert als Sinnstifter. Wir haben es also mit zwei gegensätzlichen Standpunkten zu tun. Erstens dem Standpunkt auf Erklärung und zweitens dem offenen Bekenntnis zur Sinnstiftung. Die Frage ist damit, wie will ein Historiker mit einer Sinnkonstruktion die Welt erklären? Im dritten und letzten Teil geht es deswegen um die spezifische historische Kausalität. Soweit der Überblick. Wir beginnen also mit den Grundkoordinaten des historischen Denkens. Bei den ersten Gedankenschritten eines Historikers, wie es die beiden Zitate Nummer 1 vorführen, muss man feststellen, dass es sich hierbei um einen Fehlstart handelt. Die ersten beiden Zitate mit der Nummer 1. So beginnt ein historischer Gedanke. Also, das Zitat heißt, wenn wir genauer wissen wollen, was der Jakobinismus eigentlich ist, können wir auf der Leiter der Kenntnisse und Informationen weiter zurückgehen. Das zweite Zitat folgt der gleichen Logik, klingt aber schon etwas seltsam. Wer sich mit den Ostverträgen 1970 näher befasst, steht sehr schnell vor der Notwendigkeit, die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen bis ins Mittelalter hinein zurückzuverfolgen. Mit den Begriffen genauer und näher bekunden beide Autoren ihre Unzufriedenheit mit einem Faktenwissen, wie es empirisch vorliegt. In jedem nächstbesten Nachschlagewerk kann man die wichtigsten Daten zum Beispiel über den Jakobinismus erfahren. Man erfährt da, dass Robespierre eine wichtige Rolle spielt, das Schreckensregime, die Guillotine und so weiter. Zum Thema Ostverträge erfährt man Schlagworte wie Willy Brandt, Entspannung, Wandel durch Annäherung und dergleichen. Die beiden Zitate kündigen also an, dass sie sich mit einem oberflächlichen Faktenwissen wie dieses nicht zufrieden geben wollen. Sie wollen die Sache genauer und näher analysieren. Was ist dazu zu sagen? Beziehungsweise ist dagegen etwas einzuwenden? Gibt es da vielleicht ein Angebot? Also ist in der Tat nichts dagegen einzuwenden. Insofern ist, wenn man das Schweigen als Antwort interpretiert, was die richtige Antwort. So beginnt ein wissenschaftlicher Gedanke. Festzuhalten ist also, beide Äußerungen formulieren bis zu ihrem jeweils ersten Komma den Einstieg in eine wissenschaftliche Analyse. Die soll dazu dienen, das Wesen des jeweiligen Gegenstandes zu ermitteln. Was aber folgt dann? Hinter dem Komma erfährt man, wie der wissenschaftliche Gedanke gehen soll. Der erste Autor will auf der Leiter der Geschehnisse weiter zurückgehen. Und der zweite gibt gleich an, wie weit man zurückgehen muss. Er sieht sich vor der Notwendigkeit, die Geschichte von Deutschland und Polen gleich bis ins Mittelalter hinein zurückzuverfolgen. Dagegen ist allerdings schon was einzuwenden. Und zwar, der historische Gedanke wendet sich gleich in seinem ersten Schritt von seinem Gegenstand ab und dessen Vorgeschichte zu. Die Kardinalfrage eines Historikers ist nie, was ist der Gegenstand, sondern immer, wie ist er entstanden? Wie ist es zum Gegenstand meines Interesses gekommen? Der geschichtliche Begriff einer Sache wird also immer in ihrer Entstehung gesucht. Das heißt, der Schlüssel zur historischen Erkenntnis eines Gegenstandes liegt programmatisch außerhalb des Gegenstandes in dessen Vorgeschichte. Es ist also schon bei der ersten historischen Gedankenbewegung ein Widerspruch zu konstatieren. Der besteht darin, sich eine Sache näher bzw. genauer anzuschauen zu wollen bzw. um sich sogleich von ihr abzuwenden. Dieser Widerspruch hat seine Folgen. Was erfährt man so über den Gegenstand? Nicht viel. Man erfährt allenfalls, wie es zu ihm gekommen ist. Die Frage nach der Entstehung fragt nie nach dem Begriff eines Gegenstandes, sondern immer nur nach Ursachen für die pure Existenz dieses Gegenstandes. Aus dem zitierten Anspruch dieser Wissenschaft, die Sache näher bzw. genauer zu bestimmen, kann so nichts werden. Mehr aber noch, nicht einmal die Entstehung des fraglichen Gegenstandes kann so richtig geklärt werden. Wie soll man nämlich die Frage nach der Entstehung einer Sache vernünftig klären, wenn man die Natur dieser Sache gar nicht kennt? Man müsste schon die Beschaffenheit einer Sache kennen, um deren notwendige Gründe zu ermitteln. Darauf aber verzichtet die historische Wissenschaft großzügig. Wie gesagt, sie wendet sich im ersten Schritt sofort von dem Gegenstand ab und seiner Vorgeschichte zu. Diese Begriffslosigkeit macht das historische Urteil notwendig abstrakt und ihrem sprachlichen Ausdruck entsprechend schwammig. Diesen Befund will ich am nächsten Zitat mit der Nummer 2 näher beleuchten. Es geht hier um die Radikalisierung des Nationalismus in der wilhelminischen Zeit. Es heißt hier, im Kaiserreich war der sich in kürzester Zeit durchsetzende Übergang zur kapitalistischen Marktwirtschaft und Marktgesellschaft mit harten individuellen und kollektiven Umstellungszwängen verbunden. Diese führten zu dramatischen Schäden, die einen zugespitzt radikalisierten Nationalismus hervorbrachten. Da er nicht auf die Gegenkräfte einer gefestigten demokratischen Kultur traf, die manche seiner exzessiven Ansprüche hätte entschärfen und relativieren können. Hier also soll der Gegenstand durch seine Entstehung erklärt werden. Ich will zunächst, bevor ich mich da kritisch damit auseinandersetze, erstmal die einzelnen Schritte dieser Erklärung genauer vorführen. Als erstes erfährt man, da kommt ziemlich abrupt etwas Neues auf, der Kapitalismus. Über diesen selbst erfährt man so gut wie nichts. Es genügt ja offenbar die landläufige Vorstellung, die jeder so über diese Art des Wirtschaftens bereits hat. Da spielt Profit oder vielleicht sogar Profitgier eine Rolle, Ausbeutung und so weiter. Da kann man sich denken, was man will. Statt einer wissenschaftlichen Auskunft zum Kapitalismus wird man sogleich mit einer seiner Begleiterscheinungen bekannt gemacht. Der Kapitalismus war mit harten Umstellungszwängen verbunden. Warum das so ist, ist egal. Der Autor begnügt sich mit der quellenmäßig gut belegbaren Information, es war so. Statt Gründe für die Umstellungszwänge erfährt man im nächsten Schritt eine ihrer Auswirkungen. Diese Umstellungszwänge führten zu dramatischen Schäden. Wie das geht, bleibt ebenfalls dunkel. Auch hier beglückt sich der Historiker damit, dass solche Erscheinungen nachweisbar sind. Als nächstes präsentiert der Autor schon wieder eine Wirkung. Die dramatischen Schäden bringen schließlich den zu erklärenden Gegenstand, den radikalisierten Nationalismus, hervor. Damit, also mit diesen einzelnen Schritten, also die einzelnen Schritte darstellen, dass nie argumentiert wird, sondern dass verschiedene Fakten aneinander gebaut werden und mit abstrakten Argumenten bzw. Prädikaten zusammengehalten werden. Ich führe das jetzt gleich nochmal näher aus. Das war ja erstmal die Vorführung des Zitats. Dieser ist damit also auf diese Weise historisch abgeleitet und erklärt. Der Nationalismus ist ein Produkt der Geschichte, er ist aus ihr hervorgegangen, wie es eben dieses Zitat am Anfang, diese Art Glaubensbekenntnis, das da hieß, dass eben alles aus der Geschichte hervorgeht, angekündigt hat. Was also ist dazu zu sagen? Erstens ist langsam dazu zu sagen, der Gedanke wird von A bis Z von trüben Prädikaten zusammengehalten. War verbunden, heißt es da, führte zu und brachte hervor. Das sind die Prädikate des Zitats. Lauter Lehrformeln, die einen Wirkungszusammenhang behaupten, ohne anzugeben, welcher Natur dieser Zusammenhang ist. Solche Auskünfte leben von einem Appell an das herkömmliche Vorurteil, dass derlei Phänomene irgendetwas miteinander zu tun haben könnten und müssten. Auf dieser luftigen Ebene können in einem Atemzug die verschiedenartigsten Phänomene zu einer Wirkungskette zusammengeschlossen werden, genannt werden. Erstens ökonomisches, der Kapitalismus. Zweitens soziales, die kollektiven Umstellungszwänge. Drittens psychologisches, die nervlichen Traumata. Und viertens schließlich politisches, der zu erklärende Nationalismus. Warum und auf welche Weise diese verschiedenen Phänomene miteinander ursächlich verbunden sein sollen und diese Verbindung so fürchterliche Folgen hatten, wird nicht ausgeführt. Der Witz daran ist, es muss auch nicht ausgeführt werden. Es ist offensichtlich so. Warum ist es offensichtlich? Das Resultat beweist es. Zum Schluss war dieser Nationalismus da und irgendwo muss das Monster ja herkommen. Irgendwie plausibel erscheint es daher, dass die genannten Phänomene zur Entstehung des Nationalismus in seiner hässlichen Ausprägung beigetragen haben müssen. Mit anderen Worten, die Plausibilität einer historischen Wirkungskette, die die Entstehung des fraglichen Phänomens erklären soll, lebt in letzter Instanz von einem kommentarlosen Verweis auf die pure Existenz dieses Phänomens. Auf dieser Grundlage und nur auf dieser Grundlage kann sich die Frage nach der Entstehung der Sache unbeschwert auf die Suche nach allerhand Umständen begeben, die zur Entstehung der betreffenden Sache irgendwie beigetragen haben könnten. Allgemein formuliert, aus der wissenschaftlichen Frage nach notwendigen Gründen einer Sache, was eben, wie gesagt, die Kenntnis der Sache voraussetzen würde, wird so die Frage nach allen möglichen Bedingungen für deren Entstehung. Mit dem Erkenntnisgewinn dieses Verfahrens sieht es also mager aus. Dafür ist bereits eine handfeste Ideologie auf die Welt gekommen. Traumatische Schäden, also eine Art historisch entstandene geistige Unzurechnungsfähigkeit, wird in dieser historischen Bedingungswirtschaft für den Nationalismus verantwortlich gemacht. Dass es immanent konsequente politische Übergänge von einer ganz normalen Parteilichkeit für das eigene Vaterland zu seiner Radikalisierung gibt, ist damit außen vor. Mein zweiter Punkt immer noch zu diesem Zitat. Wenn es übrigens Fragen gibt und dergleichen, muss ich da sofort eingreifen. Zweitens fällt auf, der ganz normale und alltägliche Nationalismus spielt hier also, wie gesagt, für die Erklärung seiner Radikalisierung keine Rolle. Gleichwohl ist er von Anfang an unterstellt. Der Nationalismus beherrscht hier von Anfang an die Köpfe der Menschheit und wird durch die aufgezählten Erscheinungen lediglich radikalisiert und zugespitzt. Die Logik des ganz normalen Nationalismus, überhaupt was der Nationalismus ist, erscheint dem Historiker jedoch nicht erklärungsbedürftig. Auch das transportiert die gewünschte Botschaft. Der alltägliche Nationalismus, der üblicherweise als gesunder Patriotismus firmiert, kommt nicht als die politische Haltung in Betracht, die dank ihrer fundamentalistischen Logik bei Gelegenheit einen Übergang zu den bekannten unschönen Erscheinungen und Verhaltensweisen macht. Ich möchte hier mal nebenbei auf eine wissenschaftliche Selbstverständlichkeit hinweisen. Wenn sich eine geistige Haltung radikalisiert, fragt man doch zuerst nach der Natur dieser Haltung. Hier aber setzt eben sofort die Suche nach allen möglichen Bedingungen ein, die den Gegenstand verändert haben, radikalisiert haben. In der Geschichtswissenschaft wird also aus der wissenschaftlichen Frage nach den notwendigen Gründen einer Sache immer gleich die Suche nach allen möglichen historischen Bedingungen für deren Entstehung oder Veränderung. Oder zweiter Punkt. Wie gesagt, Fragen jederzeit.